Ich wollte dir mal sagen, dass aus einer vertrauenswürdigen Quelle habe ich erfahren, dass wir während der Aufnahme weniger tippen sollen. Man soll das angeblich hören. Kannst du dir das irgendwo notieren gerade?
Ja, warte.
Dies ist eine Vorlesung.
Willkommen zu dieser 102. Folge des Vorlesungspodcasts. Nein. Nicht des Vorlesungspodcasts, sondern der kleinen Schwester. Während Corona machen wir keine Vorlesung, sondern hören uns Hausarbeiten, Bachelorarbeiten oder auch Praktikumsberichte an. Unser Thema ist heute...
Ich wünschte, wir könnten Vorlesungen machen, aber geht ja nicht. Geht ja nicht. Es geht doch nicht.
Es geht nicht und es ist auch besser so. Also es ist nicht besser so, aber es ist besser für die Bekämpfung der Pandemie, dass keine Vorlesungen sind.
True.
Thema dieses Mal. Wir haben 100 Menschen gefragt, was wir uns heute anschauen werden. 5 waren für Biochemie, 20 haben gesagt Bio, aber die Mehrheit hat gesagt, mit 75 Personen, Neurobiologie. Und diesmal sogar mit einer Bachelorarbeit. Also wir haben uns da richtig weit vorgewagt.
Ich wünschte, wir hätten so viel Twitter-Engagement, wie du hier gerade behauptest. Also da ist jetzt vielleicht die Zahl ein bisschen eskaliert.
Ja, okay, es waren 2 Leute. Der eine hat Biochemie gesagt, der andere Bio. Und darauf haben wir geantwortet.
Aber 2 gute Leute. 2 sehr gute Leute.
2 Leute, die ich nicht kannte. Du kennst sie anscheinend.
Ich kenne die, ja. Na, gute okay. Leute.
Gute Leute dann. Genau, unser Konzept. Wenn es gerade keine Vorlesung gibt, so wie zurzeit im Notbetrieb, treffen wir uns zu diesem damals noch Ferienformat, heute Corona-Format. Wir lesen uns Hausarbeiten und Abschlussarbeiten durch, die sonst nur in der Ecke verstauben würden. Und das finden wir schade, denn sie haben mehr verdient. Damit wollen wir herausfinden, was man in der Neurobiologie wirklich erforscht, welche Methoden es da gibt, wie man dort arbeitet. Und diesmal eben halt anhand der Bachelorarbeit von Sophie, die ganz frisch abgegeben wurde. Sogar noch vor der mündlichen Prüfung haben wir diese Arbeit bekommen. Okay. Nur nochmal zurückzukommen zu uns. Ich bin Daniel und mein Co-Host ist...
Julian, moin.
Hast ein bisschen gestottert.
Ja, gut, ich weiß nicht immer ganz genau, was mein Name ist. Ich bin da manchmal echt, dann überlege ich und denke, boah, welcher war nochmal mein Bruder und welcher war ich? Und dann geht das so hin und her.
Hast du eigentlich einen
zweiten Namen? Entscheide ich mich immer für was. Nee, habe ich nicht, aber das Blöde ist, mein Bruder heißt Daniel. Und wenn du dann vorher schon Daniel sagst, bin ich im Kopf immer auf Daniel gepolt. Und das ergibt total Sinn mit meinem Nachnamen gepaart, weil mein Bruder ja so heißt. Also denke ich immer, vielleicht bin ich das. Ah, das ist confusing.
Stimmt. Julian und ich, wir haben zusammen an der Uni Mainz studiert, aber sind deswegen nicht wirklich Experten für irgendwas. Zurzeit schreiben wir tatsächlich parallel an unseren Doktorarbeiten im selben Institut, in der Geografie. Aber auch darüber werden wir nie einen Podcast machen, denn dann wüsstet ihr,
oh Gott,
was wir nicht wissen.
Herzlich willkommen zum 9-Stunden-Doktoranden-Podcast mit Daniel und Julian. Das machen wir vielleicht mal anders. Heute wollen wir uns viel lieber mit Arbeiten von Leuten beschäftigen, die wirklich wissen, was sie tun. Zum Beispiel, Daniel hat schon gesagt, der lieben Sophie. Sophie, herzlich willkommen.
Ja, hallo. Schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, wir freuen uns total, dass du da bist und so zum lockeren Reinkommen und zur Einleitung. Sag uns doch mal, was studierst du und warum überhaupt?
Ja, ich studiere Bio, also bin jetzt fertig mit dem Bachelorstudium. Und das Warum war so ein bisschen, ich wollte eigentlich Medizin studieren, dafür hat der Abischnitt aber nicht gereicht. Und dann war es so, ja, Bio war so ein Kompromiss, okay, ich fang's mal an, ist bestimmt ganz interessant. Und nach dem ersten Semester dachte ich mir, um Gottes Willen, was ist das denn? Mache ich das überhaupt weiter? Das war so ein bisschen okay. Dann sind aber die Klausuren ganz gut gelaufen. Dann dachte ich mir so, okay, kannst du auch weitermachen. Ja, und jetzt ist die Bachelorarbeit abgegeben.
Zack, bumm, fertig.
Ja.
Ja, cool. Du weißt ja, wir sind hier ein Expertenformat. Ne? Wir beschäftigen uns hier mit Expertise, mit Know-how, mit tiefem, fundiertem akademischen Wissen. Und deshalb auch diese tief fundierte akademische Frage an dich. Warum hältst du dich denn für eine Expertin?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, jeder ist so auf seinem Gebiet ein Experte. Es kommt drauf an, auf welchem Gebiet, aber ich glaube, jeder hat so die eine Sache, die er super kann. Und wenn es nur, keine Ahnung, Punkte zählen oder sonst was ist, aber ich glaube, jeder hat so sein Fachgebiet, wo er ganz gut drin ist. Und ja.
In welchem Studienfach lernt man das denn, Punkte zählen?
Das ist eine gute Frage. Keine Ahnung,
ist das schon Mathe
oder so?
Mathe, ja. Oh
je. Ich habe das in meiner Mathe-Abi-Prüfung, habe ich jeden Punkt zweimal gezählt, damit ich da durchkomme. Also, naja.
Ist sehr gut. Ach ja. Gehen wir über zu unserer nicht forschungsrelevanten Einstiegsfrage. Und die habe ich heute mitgebracht. Genau, erstmal soll Julian antworten, dann hast du noch mal ein bisschen Zeit, Sophie, dir eine Antwort zu überlegen. Mhm. Ich sage sie jetzt. Hört gut zu. Ihr seid mit einem Tierarzt und einem Neurobiologen auf einer einsamen Insel abgestürzt. Und ihr habt eine schwere Kopfverletzung. Wer von den beiden soll euch behandeln und warum?
Ja, Tierarzt, also da möchte ich erstmal ganz klar sagen, dass immer wenn Daniel mit mir redet, tut mir der Kopf weh. Das ist wie eine schwere Kopfverletzung. Jetzt habe ich natürlich hier auf dieser sehr einsamen Insel die Wahl, ob das jetzt eine Neurobiologin oder eine Tierärztin, in meinem Fall sind es beides Frauen, das hat jetzt nichts mit nichts zu tun, aber es ist so, ob die das machen sollen. Ich finde es ein bisschen schwer zu beantworten, weil ich will die Sophie nicht vor den Kopf stoßen. Ich habe ihre Arbeit gelesen und ich weiß, die Frau weiß, wovon sie spricht. Also ich weiß nicht, wovon sie spricht, aber sie weiß es. Aber ich bin ja auch Hundebesitzer und ich habe eine ganz tolle neue Tierärztin seit ein paar Monaten, der ich auch vollends vertraue. Und weil ich das fördern will, denke ich, ich würde die Cop-Out-Lösung nehmen und für Kollaboration stimmen. Ich möchte, dass Sophie theoretische Anweisungen erteilt und die Tierärztin das Schnippeln und Co. übernimmt, weil ich mal davon ausgehe, dass Sophie sich im Theoretischen besser auskennt, diese fiktive Neurobiologin, die nicht irgendeine Person ist, und irgendeine Tierärztin dann schnippelt. Das ist der Plan.
Okay. Wen würdest du wählen? Und du darfst jetzt nicht so eine Lösung wählen wie Julian, weil das ist gegen die Regeln.
Ja, ich würde tatsächlich eigentlich auch für den Tierarzt gehen, weil Tierarzt, also Arzt heißt, du hast Medizin studiert. Und ich meine, klar, der kennt sich mit Tieren besser aus, aber grundsätzlich bei vielen Tieren ist es so, dass das Gehirn dem menschlichen Gehirn relativ ähnlich ist, gerade bei sowas wie Mäusen. Und ich glaube, Neurobiologie ist dann eher so, ja, noch spezifischer. Klar, könnte es helfen, aber ich glaube, ich würde tatsächlich eher einen Arzt wählen als einen Neurobiologen, der vielleicht im Labor ein bisschen forscht und gut ist. Also ich glaube, Arzt wäre die sichere Seite.
Ja, ich hätte auch den Tierarzt gewählt. Das ist zwar nur ein Tierarzt, aber seien wir mal ehrlich, der Mensch ist auch nur ein Tier. Und deswegen kann der da ruhig Hand anlegen. So Neurobiologen, die schätze ich eher so ein, die sieht man ja manchmal, die machen dann so coole, so krasse Sachen mit so Elektroden am Kopf und so weiter und messen dann Gehirnströme. Ich glaube, das ist nicht so praktisch, dass man dann da eine Kopfverletzung mitteilen kann. Das sind eher dann so die krassesten Krankheiten wie Epilepsie oder sowas, die da heilen in der Neurobiologie oder Neuromedizin. Ich weiß nicht, ob es das gibt.
Ja, das gibt's.
Das gibt's.
Es gibt auch Neurochirurgen.
Ja, habe ich auch später eine Frage dazu. Auf jeden Fall dieses Verhältnis von Medizin und Biologie, das sollten wir mal besprechen. Jetzt gehen wir weiter zum nächsten Teil. Sophie hat für uns so einen kleinen Impulsvortrag vorbereitet, damit wir alle auf demselben Level sind. Genau, erzähl uns mal was über deine Arbeit und was du da erforscht hast.
Genau, also in meiner Arbeit ging es primär um Calciumkanäle. Die sind eigentlich im ganzen Körper vertreten. Also Calciumkanäle haben wir überall im Körper. Und bei mir ging es jetzt eben um Calciumkanäle im Gehirn. Und diese Calciumkanäle müssen quasi an die Zelloberfläche kommen, damit Bewegungen stattfinden können, damit Denkprozesse stattfinden können. Und meine Arbeit ist spezifisch um so ein kleines Protein. Das ist wie so ein kleiner Helfer, der dafür sorgt, dass dieser Kanal erstmal an die Oberfläche kommen kann, der den ähnlich wie so ein Magnet einfach mal nach oben an die Oberfläche zieht. Und das eigentlich Spannende hinter dem Thema ist tatsächlich, dass man mittlerweile herausgefunden hat, dass, ja, wenn da eine Fehlfunktion bei diesem Protein herrscht und wenn diese Kanäle nicht an die Oberfläche kommen, dass dann so Krankheiten wie Epilepsie oder auch psychische Erkrankungen, wie zum Beispiel Schizophrenie, da eine große Rolle spielen. Oder eventuell ist man mittlerweile auch so weit zu sagen, dass Alzheimer und Parkinson da mitspielen. Das heißt, ist eigentlich ganz interessant, dieses Thema.
Ich hatte auch gesehen, dass sozusagen Nachtblindheit, das war, glaube ich, auch eine der Krankheiten, sozusagen, die davon kommen.
Genau, Nachtblindheit ist auch so eine Krankheit, die dadurch eben kommen kann. Genau.
Okay. Ist ja dann vielleicht besser, als Epilepsie gleich zu bekommen. dass man ein bisschen nachtblind wird.
Nachtblind ist, dass man im Dunkeln nichts mehr sieht, oder?
Genau, das haben viele ältere Leute, dass du einfach zum Beispiel abends beim Autofahren, dass du kaum noch was sehen kannst und genau, das...
Okay. Und Sophie, du hast ja konkrete Experimente vorgenommen. Erzähl uns doch mal ein bisschen was darüber.
Genau, also die Experimente habe ich alle in speziellen Zellen gemacht. Und zwar, das sind HEC-Zellen, das sind Nierenzellen. Also HEC steht dabei für Human Embryonic Kidney Cells, also eben die Nierenzellen. Und das ist so ein Standardding, was man in der Biologie nehmen kann, weil die relativ einfach zu handhaben sind, die sind einfach heranzuzüchten. Also das ist so dieses typische Zellmodell, was du für die Forschung nehmen kannst. Und da habe ich eben jetzt versucht, dieses Protein, das dafür sorgt, dass dieser Kanal an die Oberfläche kommen kann. Dieses Protein wollte ich eben abschneiden von der Zelloberfläche, um später dann untersuchen zu können, ob eben, wenn ich Kanal und Protein gegeben habe, ob ich dieses Protein abschneiden kann und dieser Kanal trotzdem noch an die Oberfläche kommt oder ob es da eben Störungen dann gibt. Und das war eben so der erste Versuch zu schauen, ob ich dieses Protein irgendwie so konstruieren kann, dass ich es später mit so einer speziellen zellulären Schere sozusagen abschneiden kann von der Zelloberfläche.
Ist eine zelluläre Schere wirklich eine Schere oder ist das eine Metapher, damit ich es auch verstehe?
Das ist eine Metapher. Also das, okay. Die heißen Proteasen, die kommen auch ganz normal im Körper vor, für ganz viele Prozesse. Die brauchst du eigentlich für jeden Prozess so ein bisschen im Körper, damit eben Proteine richtig hergestellt werden können. Mhm. Und die funktioniert aber ähnlich wie eine Schere. Also die erkennt dann so eine spezielle Sequenz an Aminosäuren in einem Protein und bindet dann eben an diese Aminosäuresequenz und schneidet das Protein dann eben an dieser Stelle, an der es das erkannt hat. Deswegen ist es ja wie eine zelluläre Schere eben.
Okay, wo du gerade gesagt hast, Protease, also schon mal an die Zuhörer, kleiner Disclaimer, ich habe nichts verstanden, deswegen ist das jetzt viel, Julian fragt dumme Sachen, aber ist halt so in diesem Podcast, man kennt das ja auch von uns. Wo du gerade Protease gesagt hast, das ist was ich mir aufgeschrieben habe, weil mir was anderes ins Auge gefallen ist. Und zwar steht auf Seite 12, within my experiments I have thereafter been using a specific cysteine, protease, known as tobacco edge virus protease.
Genau.
Tabak?
Genau, und Virus. Tabak, also das ist, genau, diese Protease, das ist quasi eine Protease, die aus einem Virus kommt, aus einem Pflanzenvirus, eben aus diesem Tobacco Edge Virus. Mhm. Und die eben so im menschlichen Körper nicht vorkommt. Und das macht die eben so speziell, weil, wenn ich normale Proteasen benutzen würde, die auch bei uns in einem Säugetier vorkommen, dann könnte ich das Experiment zwar so schön im Labor machen, aber gar nicht auf den Menschen übertragen, weil das Problem könnte später sein, wenn ich so eine Protease in ein Säugetier übertrage, könnte die auch an anderen Stellen schneiden, an denen ich sie gar nicht schneiden haben will. Wenn ich ein spezifisches Protein schneiden möchte, kann es sein, dass sie in dem Fall dann auch irgendwas anderes schneiden würde, was ich gar nicht geschnitten haben will. Und deswegen haben wir quasi ein Pflanzenvirus-Protease sozusagen genutzt, weil die eben hier in unserem Körper gar nichts schneiden kann, weil die da gar keine Andockstelle hat, weil die da natürlich nicht vorkommt.
Sehe ich das richtig, dass das dann fatale Folgen haben könnte, wenn man jetzt was nimmt, was einfach was rumschneidet an der Stelle, wo man nicht rumschneiden wollte?
Genau, vor allem könnte es halt auch große Auswirkungen auf das Endergebnis haben, weil wir wollten ja untersuchen, ob wir dieses eine Protein abschneiden können. Und wenn jetzt irgendwas anderes geschnitten wird, könnten halt meine Ergebnisse im Endeffekt verfälscht werden. Und das wäre natürlich schlecht für die Forschung, weil ich dann gar keine normalen Schlüsse ziehen könnte. Und deswegen haben wir so eine spezifische Protease gebraucht.
Okay, cool.
Nochmal eine Frage zu diesem Tobacco-Edge-Virus. Kann ich davon abhängig werden?
Nee, das auf keinen Fall.
Zweite Frage, ist das per Aerosol übertragbar, dieses Virus?
Nee, zum Glück auch nicht. Das haben wir ja jetzt genug gehabt, aber nee, das nicht.
Ah, ja, da bin ich ja froh.
Das befällt auch nur Pflanzen.
Okay, nur um sicherzustellen. Okay, gut, das ist schön.
Wenn ihr mehr zum Thema Aerosole lernen wollt, hört unsere letzten beiden Podcast-Folgen, weil da ging es viel um Aerosole, als wir mit den Meteorologen gesprochen haben. Shameless Self-Plug.
Nein, perfekt eingebunden. Perfekt.
Ja, ich dachte, du hättest mir eine Vorlage gegeben, hast du nicht?
Ja, vielleicht. Ich dachte, gehofft.
Du schubst mich dahin.
Ich hatte es gehofft, cool. Aber man weiß bei dir ja nie, ob du das verstehst. Nein.
I mean, it's funny because it's true.
Julian und ich, wir stürzen uns ja auch sehr oft auf Formalia. Und da ist auch eine Formalia, die tatsächlich uns beiden auch aufgefallen ist. Du fängst ja an, natürlich ganz normal mit Titelblatt und danach Inhaltsangabe. Aber danach kommt ein Abstract, was ja auch noch normal ist. Aber nach dem Abstract kommt nochmal eine Summary. So, genau. Und die erste Frage wäre jetzt, warum? Und meine zweite Frage wäre, warum? Also, das ist für mich beides dasselbe. Und das eine ist ein bisschen länger, aber warum? Genau.
Genau, ein Abstract ist eigentlich, das kann, ich weiß gar nicht, wie viele Zeichen da normalerweise die Richtlinie ist. Ein Abstract ist sehr, sehr kurz und soll ganz knapp dem Leser einfach nur zeigen, okay, das haben wir gemacht und das ist das Ziel. Und die Summary ist nochmal ein bisschen genauer zusammengefasst. Da kannst du noch ein bisschen mehr ausholen, ein bisschen mehr Informationen reinpacken. Also sieht man ja auch, die Summary ist ungefähr eine Seite lang, das Abstract, würde ich mal sagen, eine Drittelseite bis eine halbe Seite. Ja. Und genau, die Summary ist einfach ein bisschen spezifischer nochmal, um nochmal ein bisschen drauf hinzuleiten auf das Thema zwischen Abstract und Einleitung.
Ich finde das halt super interessant, weil wir haben ja jetzt schon ein paar Arbeiten hier gehabt in unserem Podcast aus anderen Bereichen und da gab es das nicht sozusagen. Da gab es halt maximal ein Abstract. Ist das so ja. ein bisschen Standard bei euch in der Biologie, in der Neurobiologie?
Genau, das auf jeden Fall. Also ein Abstract muss ja. immer sein. Das ist auch bei so wissenschaftlichen Arbeiten ist es generell Standard, dass du ein Abstract dabei hast, damit der Leser überhaupt weiß, was hast du denn du eigentlich gemacht. Und damit du eben schnell schauen kannst, okay, was genau haben die erforscht und bringt mir das vielleicht was für meine Forschung? Weil dann musst du nicht erst die 30, 40 Seiten Publikation durchlesen, sondern hast halt kurz und knapp, okay, bringt mir nichts, suche ich nach dem nächsten Paper. Genau.
Okay.
Was auch natürlich direkt ins Auge fällt, auch immer so ein Klassiker, den man ja offensichtlich direkt sieht. Wir haben auch schon ein bisschen zitiert, ich habe schon ein bisschen vorgelesen. Deine Arbeit ist komplett auf Englisch. Ist das normal in deinem Studiengang oder war das jetzt, wolltest du oder wie kam es?
Genau, also es ist nicht normal. Also ja, das Ding ist, die Sprache der Wissenschaft, hieß es von unseren Professoren immer, ist Englisch. Deswegen gewöhnen Sie sich früh genug ans Englisch. Das war so die Standardfloskel, die man im ersten Semester schon vorgebetet bekommen hat. Ja. Und jetzt war eben so die Sache, ja, die Masterarbeit muss auf Englisch geschrieben werden in dem Bereich, weil es eben okay. Wissenschaftssprache ist, hieß es. Und dann habe ich halt für mich gesagt, dadurch, dass die ganze Literatur und alles eh auf Englisch war, kann ich auch die Arbeit auf Englisch schreiben. Das war jetzt gar nicht so schlimm, gerade auch, weil die Sprache bei uns im Labor, die Hauptsprache, auch Englisch war. Weil wir viele international Studierende eben haben, die ihren Doktor gerade bei uns machen. Und deswegen war das jetzt auch nicht so schlimm, das auf Englisch zu schreiben.
Ja, ja. Ich habe mir, nachdem ich sozusagen schon in dem Abstract und der Summary schon so ein paar Buchstaben gesehen habe, habe ich mir dann gleich versucht rauszufinden,
wie man ein griechisches Lexikon zu holen.
Genau, ich habe ein griechisches Lexikon eigentlich geholt und habe rausfinden versucht, wie man die nennt. Und dann, ich bin mir jetzt aber total unsicher, weil ich meine, du hast jetzt hier diese Subunits und davon hast du drei genau. Stück hier. Das ist einmal Beta. Dann Y, sehe ich hier.
Gamma, genau.
Ach, das ist Gamma.
Genau.
Ist Gamma das ist die Gamma. Kleine Flamme?
Genau, sozusagen. Ja, genau. Mit dieses Y mit diesem schönen Kringel da unten.
Ja, das ist, sieht süß aus. Ich mag es gerne.
Ja. Genau. Und dann hast du noch dieses Alpha 2. Was ist
Delta.
Das?
Genau, Alpha 2 Alpha Delta. 2 das Delta. Ist das Hauptprotein, das ich untersucht habe. Also die Alpha 2 Delta-Untereinheit ist dieses Protein, das eben dafür sorgt, dass die Calciumkanäle an die Zelloberfläche kommen.
Okay, gut. Das nur so als Grundlage schon für das, was jetzt noch kommt, damit wir das auch mal geklärt haben. Vielen Dank.
Ist es denn, wie, du hast ja eben schon gesagt, ne, du hast quasi diese Proteinscheren genutzt, um dann Proteine auseinanderzuschneiden. Du hast dabei auch schon erwähnt, dass du das im Labor gemacht hast. Also habt ihr Zugriff aufs Labor von, ist das normal, dass man für seine Bachelorarbeit schon selber ins Labor geht? Erklär mir das ein bisschen.
Genau, also bei uns ist es normal, dass du im Labor die Bachelorarbeit schreibst. Es ist grundsätzlich so, dass du in Biologie, ich weiß nicht, wie es in anderen Wissenschaften ist, aber bei uns ist es dann so, du musst dich um einen Bachelorarbeitsplatz kümmern. Also du schreibst verschiedene Professoren an der Uni an, die haben meistens eine eigene Arbeitsgruppe, die in irgendwas forscht. Und du schreibst sie quasi an und fragst, ob sie einen Platz für eine Bachelorarbeit frei hätten. Und die melden sich dann bei dir und da stellen die dir dann quasi die Themen vor, die sie zur Verfügung haben. Und dann kannst du sagen, okay, interessiert mich, würde ich gern drüber schreiben. Und dann kannst du eben in dieser Arbeitsgruppe, da hast du alles zur Verfügung gestellt, alle Zellen, die du brauchst, alle möglichen Werkzeuge, die du quasi dafür brauchst, das wird dir alles zur Verfügung gestellt. Du musst dich halt nur um den Platz kümmern.
Okay, cool. Aber dann gehe ich davon aus, dass innerhalb des Bachelorstudiums ihr auch schon öfter irgendwie Laborpraktika oder ähnliches gemacht habt, damit ihr wisst, was ihr da tut. Oder wie ist das?
Genau. Also wir haben jedes Semester ja mindestens 1 bis 2 Laborpraktika gehabt in verschiedenen biologischen Fachbereichen. Also das Labor war jetzt nicht ganz neu. Also ich würde sagen, Biologie ist so Hälfte, Hälfte. Also Hälfte Theorie und die Hälfte praktisch im Labor.
Ah ja, cool. Doch so viel.
Ja.
Okay. Das wirkt ja jetzt alles so ein bisschen so auch eher in die Chemie-Richtung. Man steht im Labor und mixt irgendwas oder sowas. Aber so, also wie ich Neurobiologie kenne, ist ja auch manchmal, dass man so Tests mit Probanden hat und dann sozusagen, weiß nicht, dass die schlafen und man misst dann deren, ich weiß nicht genau, ob das jetzt wirklich Neurobiologie ist, aber das ist das, was ich mir drunter vorgestellt habe. Man misst dann deren sozusagen Träume oder die bewegen ihre rechte Hand und dann guckt man im Gehirn, welches Hirnareal dann aktiviert wird, ist das auch Neurobiologie? Weil das wäre ja dann wahrscheinlich, kann man dann nicht im Labor machen.
Jein, also ich habe ja Biologie normal studiert. In Mainz an der Uni gibt es eben Biologie ganz normal als Studiengang und da klapperst du eben alle Fachbereiche ab. Da hast du auch Chemie, wir hatten 2 Semester lang auch Chemie, eben 1 Semester komplett im Labor und 1 Semester als Theorie, als Vorlesung. Und so spezifisch Neurobiologie ist das aber auch, aber das ist wahrscheinlich eher so ein bisschen auch mit auf die Neurowissenschaften bezogen, dass man eben konkret was mit Menschen auch macht. Aber wenn man jetzt auf Masterprogramme weitergeht und sich auf Neurobiologie spezialisiert, dann wird es auch eher so sein, dass man noch viel mehr in Neurobiologie-Richtung macht, weil letztendlich hatte ich nur 1 Semester lang Neurobiologie in dem Sinne.
Ja, und daran würde ich vielleicht noch eine ganz andere spannende Anschlussfrage dranhängen. Ich fand das jetzt schon sehr medizinisch und irgendwie gibt es da denn überhaupt eine trennscharfe Definition oder eine Aussage, die du treffen kannst, wo fängt Medizin an und wo hört Neurobiologie auf?
Ich glaube, Neurobiologie ist noch mal ein bisschen detaillierter und ein bisschen weiter weg vom Menschen. Also klar, man forscht zum Beispiel an Krankheiten, aber eher an der Entstehung von Krankheiten. Und ich glaube, die Medizin ist dann eher darauf spezialisiert, solche Krankheiten zu heilen oder solche Krankheiten eben zu behandeln. Also den Patienten wirklich vor sich zu haben. Und die Neurobiologen, die forschen eher an der Krankheit. Also die haben eher die Krankheit im Labor vor sich und der Mediziner hat dann eben den Patienten vor sich.
Das macht so viel Sinn plötzlich.
Quoten Corona-Frage. Sind Biologen oder Neurobiologen wahrscheinlich eher nicht, aber Biologen an der Erforschung von Impfstoffen etc. pp. für Corona beteiligt?
Das auf jeden Fall. Also wir im Studium jetzt nicht, aber man sieht es ja, BioNTech klar. Und generell dieser mRNA-Impfstoff ist ja eigentlich ein simples biologisches Prinzip, was du super weiter verwenden kannst. Und ja, Biologen, gerade auch Virologen, sind in dem Bereich schon im Moment sehr gefragt.
Okay, ja.
Okay.
Wenn du das beobachtest im Labor, ist das alles so eine Mikroskopnummer oder habt ihr Maschinen oder wie macht ihr das sichtbar, was da passiert, wenn die Protease was schneidet oder so? Wie kann man das observieren?
Genau, das ist ziemlich cool. Es gibt so fluoreszierende Proteine. Das kennt man auch, da könnt ihr mal schauen, da gibt es so ganz spannende Versuche auch, in denen man zum Beispiel Ratten solche Proteine injiziert hat und dann leuchtet dieses ganze Tier. Das sind eben so Leuchtproteine, da gibt es auch schöne Bilder. Und mit
Daniel,
diesen...
hättest du Bock mal zu leuchten? Ich hätte da eine Idee.
Willst du das an mir ausprobieren?
So als Podcast-Promo-Aktion. Ja, ich kenne da jemanden, Sophie heißt sie, ich kann da vielleicht helfen.
Machen wir eine Instagram-Story draus, ja, passt.
Ja, stimmt, geil.
Der leuchtende Mensch. Die Erleuchtung.
Folgt Vorlesungspodcast.
Nee, auf jeden Fall mit diesen Proteinen kannst du, also mit diesen Leuchtproteinen, kannst du dann eben verschiedene Zellbestandteile markieren und die kannst du dann unter Mikroskop sehen, weil die dann fluoreszieren. Und wenn keine Fluoreszenz mehr da ist, dann weiß ich, okay, das Protein, das ich markiert habe, ist es nicht mehr da, es ist abgeschnitten worden. Und genau das war das Prinzip, wie ich eben überprüfen konnte, ob meine Protease wirkt und ob meine Protease dieses Protein abschneidet. Weil keine Fluoreszenz heißt, okay, Protease wirkt, Protein ist weg, alles super.
Ja, cool.
Ja. Was ich verstehe. Was ich auch interessant fand in deiner Arbeit, das war ein kleines Wort und das war cloned. Ja. Was wurde denn bei dir in deiner Arbeit geklont, beziehungsweise in der Vorbereitung?
Genau, und zwar ich habe das Alpha-2-Delta-Protein, diese Untereinheit, eben untersucht. Und normalerweise diese Protease, diese TEV, also Tobacco Edge Virus Protease, TEV-Protease heißt die eben kurz, die schneidet dieses Protein normalerweise nicht, weil in diesem Protein gar nichts gegeben ist, woran diese Protease andocken könnte. Diese Proteasen, die brauchen immer eben diese spezifische Aminosäuresequenz, sonst machen die gar nichts. Und dann musste ich quasi diese Aminosäuresequenz erstmal in dieses Protein mit reinklonieren. Also das habe ich nicht gemacht, das wurde im Labor eben gemacht, von einer, die hat schon ihren Doktor, also die ist da sehr gut drin und die hat das auch für mich gemacht, weil soweit bin ich
Jennifer
da noch nicht.
Heck, ja.
Genau, die Jenny hat
Grüße
das gemacht.
Grüße gehen raus an Jennifer.
Genau.
Frau Dr. Heck, wenn Sie uns zuhören, vielen Dank.
Das auf jeden Fall. Ja, und genau, das war eine Sache, die ich da eben reinklonieren musste, damit meine Protease überhaupt was schneidet, damit ich überhaupt irgendwas machen kann. Und das zweite war eben, dass ich ja schon gesagt habe, dass ich diese Proteine so ein bisschen Fluoreszenz markieren muss. Also, dass ich die quasi mit so einem Fluoreszenzmarker markieren muss. Und da musste ich dann so eine zweite Seite mit reinklonieren. Das heißt eben, ja, Spot-Tag in dem Sinne. Aber das ist jetzt eher unwichtig, wie es heißt, sondern eher eben so ein spezielles Teil an mein Protein mit dran kloniert. Also an mein Protein sozusagen mit dran geklebt. Und an dieses Teilchen kann dann mein Fluoreszenzfarbstoff andocken. Und dann leuchtet eben das Protein.
Also leuchtet das sogar so, dass man das mit dem echten menschlichen Auge sehen könnte? Oder ist das jetzt nur unter Mikroskop und deinen Maschinen zu sehen?
Nee, das ist nur unter Mikroskop. Und zwar musst du das mit bestimmtem Licht anregen, damit es überhaupt Licht zurückstrahlt. Also damit es überhaupt zurückfluoresziert. Also es funktioniert eben nur, wenn ich eine bestimmte Wellenlänge an Licht habe, dann diese Fluoreszenzfarbstoffe anrege. Und dann findet da quasi so ein Elektronentransfer statt und dann leuchtet das unter dem Mikroskop und dann kann ich es erst sehen.
Okay.
Du hast jetzt gesagt, dass du da so ein bisschen Hilfe hattest, ne? Dass die Frau Dr. Heck da zum Beispiel das mit dem Fluoreszieren gemacht hat. Verkürzt gesagt. Wie ist das denn? Ist das generell eher so ein Team-Effort bei euch? Also, dass du quasi, sag ich mal, federführend bist und natürlich für das Schriftstück verantwortlich, aber die eigentlichen oder Teile der eigentlichen Laboranalyse auch ausgelagert sind auf andere Leute?
Nee, eigentlich gar nicht. Also, ich habe am Anfang Hilfe bekommen. Klar, das Konstrukt wurde quasi kloniert für mich. Und ich habe auch am Anfang so ein bisschen Literatur zugeschickt bekommen und es war auch immer jemand da. Also hätte ich Fragen gehabt oder wäre irgendwas komplett schief gelaufen. Sowohl mein Prof als auch alle anderen Leute im Labor hätten mir sofort geholfen. Aber es ist eher auch so ein bisschen so ein Ding, dass du eigenständig anfängst zu arbeiten, dass du alleine deine Versuche hast und dass du eben auch dafür verantwortlich bist. Also du bist für deine Ergebnisse verantwortlich, weil so hat es zum Beispiel noch keiner erforscht, wie ich das gemacht habe jetzt. Cool. Und das heißt, ich bin auch dafür verantwortlich. Wenn da irgendein Mist drinstehen würde, wäre ich jetzt endlich die Blöde, die es geschrieben hat und muss es halt auch verantworten, genau.
Ist es denn dann geplant, das zu veröffentlichen? Also ich meine, wenn es noch keiner gemacht hat, dann ist es ja wahrscheinlich auch total sinnvoll, wenn andere Zugang dazu erhalten.
Ja, also es wird auf jeden Fall jetzt noch weiter geforscht, weil was ich gemacht habe, ist eher so ein bisschen die Grundlagenforschung, weil es eben in Anführungszeichen nur eine Bachelorarbeit ist, hieß es dann. Aber da kann man halt sehr gut drauf aufbauen. Also dadurch, dass ich jetzt getestet habe, okay, mit dieser Protease kann ich das abschneiden, wenn ich dieses Konstrukt verwende, ist schon mal eine super Voraussetzung, dass man eben weitere Versuche jetzt noch durchführen kann.
Voll cool. Ich finde das total cool, weil super oft gerade Bachelorarbeiten sind dann eher so, du stellst nochmal fest, was irgendwie vor dir schon einer festgestellt hat oder so. Und wir haben ja auch schon andere Science-Disziplinen, also wir beide kommen ja aus Arts-Disziplinen, aber auch schon in anderen Science-Disziplinen schon öfter gehört, dass der Bachelor meistens noch so ein bisschen belächelt wird und eigentlich erst so ab dem Master-Level es so richtig losgeht, dass man selber was beizutragen hat. Aber du scheinst da schon richtig was geleistet zu haben, was ja auch irgendwie Sinn ergibt in der Art, wie du erzählt hast, dass es verteilt wird, dass die Profs einem was geben, wo sie sagen, das könnte sinnvoll sein, dass das jemand macht.
Genau, ja.
Ja, da darfst du mal stolz auf dich sein, würde ich sagen.
Ja, danke schön.
Ach ja. Apropos Teamarbeit. Du hast später in der Danksagung hast du, jetzt muss ich mal kurz die Stelle finden, aber auch in der Danksagung und im Text hast du auf einen Dennis Derstroff hingewiesen.
Genau.
Der anscheinend, ja. Du hast mit ihm zusammengearbeitet und der hat auch irgendwie gerade seine Masterarbeit geschrieben. Was habt ihr denn da zusammen gemacht?
Genau, also Dennis hat eben seine Masterarbeit auch über das Protein geschrieben, nur eben viel spezifischer noch, also viel genauer noch auf viele. Bei dem Protein ist es zum Beispiel so, dass es auch nicht nur mit Calciumkanälen interagiert, sondern eben auch mit anderen Proteinen. Also es ist nicht fest an so einen Calciumkanal gebunden, sondern hat eben auch andere Proteine, mit denen es interagiert. Und da hat sich Dennis auch mit drauf fokussiert, mal zu schauen, okay, wie stark sind denn eigentlich die eigenen Interaktionen und wie genau läuft das ab? Und Dennis hat mir am Anfang auch sehr viel geholfen, generell. Also wenn ich Fragen hatte oder so, war er eigentlich immer der Hauptansprechpartner, weil er sich eben super in diesem Thema auskennt und weil er eben die Masterarbeit darüber geschrieben hat. Und genau, ja.
Ich finde cool. Das total Grüße gehen interessant.
Raus an der Stelle, ja, falls du genau. Uns zuhörst, Dennis.
Grüße. Ich finde das total interessant, wie ihr das macht und total fortschrittlich, dass dann so die Masterstudenten auch zusammen mit den Bachelorarbeiten oder mit den Bachelorstudierenden dann zusammenarbeiten und dass die Themen auch wirklich sozusagen die Wissenschaft voranbringen und den aktuellen Forschungsstand halt erweitern. Ich finde das super, ey. Das habe ich so jetzt noch in keinem anderen Fach gesehen.
Ja, das ist cool. Bei uns auch eher gang und gäbe. Also oft ist es auch so, dass die Bachelorarbeit eine Zuarbeit für jemanden ist, der gerade seine Doktorarbeit an einem Thema schreibt. Also dass du quasi einen kleinen Teil als Vorarbeit für einen Doktoranden leistest. Das passiert auch sehr häufig.
Super, es ist wirklich ist super gut. Ich finde auch krass, auch wieder so ein Ding, was mir jetzt auffällt, wo wir schon mehrere Science-Arbeiten gelesen haben, wie viel du auch zitierst und auf andere referierst, obwohl es ja, also zumindest, korrigier mich, wenn du das anders siehst, aber in meinen Augen ist es erstmal eine recht praktische Bachelorarbeit, also ein Bericht von deinen Experimenten, von deinen Ergebnissen und trotzdem hast du gute 2 Seiten Literatur hier mit reingepackt und echt eine Menge, worauf du nochmal re-referierst. Also das finde ich schon sehr, sehr spannend, auch zu beobachten, wie sich das unterscheiden kann in anderen Disziplinen.
Genau, ja, also da ist es so, dass es oft so ist, also dass jemand vorher schon mal sich Gedanken zugemacht hat, was könnten Interaktionspartner sein, wie könnten Prozesse ablaufen und dass man das dann eben auch nochmal mit reinbringt und das quasi als Zitat nochmal angibt, dann kann jemand, der das gerade liest, auch schauen, okay, ist ganz interessant, schaue ich mir auch nochmal an. Und das fand ich aber generell schwierig mit den Zitaten. Also muss ich sagen, habe ich mir sehr schwer getan, zu schauen, was muss man zitieren und was nicht. Weil grundsätzlich hieß es, was Allgemeinwissen ist, muss nicht zitiert werden. Ja, dann war halt die Frage, okay, was ist denn Allgemeinwissen? Also was kann ich voraussetzen, genau, dass jemand anders weiß? Das kommt ja drauf an, wer es liest. Und das war super schwierig. Also da habe ich mir total schwer getan mit.
Also für uns hast du eindeutig zu wenig Allgemeinwissen mit reingepackt, ja. Also, das hätte gerne mehr sein können.
An jeder Stelle, wo ich nicht wusste, was sie meint, habe ich die Quelle noch nachgelesen. Genau.
Ja, so gehört sich's.
Ja, das stimmt. Du hast recht. Oh Gott.
Ich wollte jetzt gerne noch mal ein bisschen inhaltlicher gehen. Auf Seite 7 hast du da wunderschöne Bilder von dieser Zellmembran und an welcher Stelle halt die Sachen sitzen, diese Calcium-Channels. Und es gibt ja diesen Unterschied zwischen High-Voltage- und Low-Voltage Calcium-Channels. Und genau, und nochmal auf Deutsch übersetzt, da sind diese Membranen oder diese Calcium-Kanäle sind dann entweder positiv oder negativ geladen. Und die lassen dann anscheinend irgendwas durch, was dann dazu passt. Kannst du das mal so ein bisschen erklären, diesen?
Nein, also die sind nicht positiv und negativ geladen, sondern High oder Low Voltage Activated heißt eben, dass ich entweder viel Spannung brauche, damit sich überhaupt was an diesem Kanal tut, damit er sich überhaupt öffnen kann. Und Low Voltage heißt, dass ich nur eine geringe Spannung brauche. So Informationen werden ja also als Aktionspotenziale eben weitergeleitet. Und diese Kanäle sitzen eben an meiner Nervenzelle. Und das Hauptprinzip, warum sie eben öffnen müssen, ist, damit Calcium einströmen kann. damit eben in der Zelle die Spannung sich verändert und damit das eben als Information weitergeleitet werden kann. Weil wenn sich diese Spannung verändert, dann werden solche Vesikel, die in der Zelle sind, zum Beispiel in der Nervenendigung von Neuronen, die werden dann zur postsynaptischen Membran eben, beziehungsweise zur präsynaptischen Membran weitergeleitet. Das ist einfach die letzte Membran, das letzte Endstückchen von dieser Nervenzelle. Und da können dann Neurotransmitter freigesetzt werden. Neurotransmitter kennt man, zum Beispiel Dopamin oder Serotonin. Ja. Also so, die kennt man auf jeden Fall. Und genau, Calcium muss quasi einströmen, damit letztendlich in unserem Gehirn sowas wie Dopamin ausgeschüttet werden kann. Und dafür sind eben diese Kanäle spezifisch.
Ich finde das super faszinierend, so dass Strom durch unseren Körper fließt, durch so kleine oder Spannungen und dass das was mit Elektrizität zu tun hat, irgendwie gefühlt ist das, passt das für mich nicht zusammen in meinem Kopf, so zwischen menschlicher Körper und dass das da irgendwo in uns stattfindet. Aber super interessant, ja. Mind-blowing.
Ja, das auf jeden Fall.
Hast du noch was, Julian?
Du, ich scroll so durch die Arbeit und ich freue mich tatsächlich über jedes Bild. Ich finde, da sind viele schöne Bilder drin. Aber um inhaltliche Rückfragen weiterhin zu stellen, reicht es vielleicht nicht mehr ganz bei mir.
Hast du diese Bilder sozusagen, hast du die selbst erstellt? Also selbst gezeichnet oder sind die aus jetzt irgendwelchen Quellen?
Die habe ich selber erstellt, aber natürlich auf Grundlage von anderen Quellen. Also ich wusste, als ich die Bachelorarbeit angefangen habe, hatte ich selber keinen Plan von diesem Thema. Also ich saß vor diesem Thema und dachte mir so, ach, ja, interessant, sieht ganz schön aus, aber was ich mache, habe ich eigentlich keinen Plan. Und das kam dann erst so ein bisschen mit dem Experimentieren, dass man dann auch in dieses Thema mit reingekommen ist und auch jemandem erzählen konnte, was man macht. Weil am Anfang war es so, ja, okay, Calciumkanäle, Proteine, interessant, aber ja, keine Ahnung, warum eigentlich. Und mittlerweile ist es dann schon spannender gewesen, als man sich lange mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Und ja, also die Bilder sind auch alle selber gemacht. Auch die Zellbilder, die dann letztendlich im Ergebnis teilkommen, die sind auch selbst aufgenommen.
Ja. Sehr cool. Ja, es gibt später jetzt auf jeden Fall, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wo es war, irgendwo relativ in der Mitte der Arbeit gibt es Screenshots aus einem Programm, das sieht man sehr deutlich.
Genau.
Dieses Programm hieß irgendwas mit J hinten.
Genau, ImageJ.
Genau. ImageJ, genau, cool, ja.
Das hat dich interessiert, Julian, gell, wie das Programm heißt. Das war so die eine Information, die hängen geblieben ist. Ich muss wissen, wie dieses Programm heißt.
Ich wollte auch mal was lesen, was ich verstehe, weißt du? Da dachte ich, vielleicht den Namen von der Software. Nee, alles cool. Das ist mir zufällig hängen geblieben, weil ich gedacht habe, das habe ich noch nie gehört und das klang so wie Bildbearbeitungssoftware und dann, na, ist egal.
Es ist kein Photoshop.
Genau. 50 Minuten hat so eine Aufnahme von deiner TEV-Protease-Zerschneidungsaktion hat gedauert, richtig?
Genau, ja. Also, genau, das war der Plan, dass man jetzt eben im Endeffekt das nochmal live versucht. Also ich habe das ja immer unter Mikroskop angeschaut, da waren meine Zellen aber schon fixiert auf Objektträgern und da war nichts mehr live anzuschauen. Aber ich wollte mir eben live anschauen, wie lange diese Protease braucht, um diese Proteine abzuschneiden. Und das hat jetzt noch nicht so geklappt, wie es klappen sollte später, aber es war jetzt eben so die Vorarbeit, dass man mal schaut, wie könnte man es machen. Und das kann man jetzt eben als nächstes Bachelorarbeitsthema oder eventuell auch als Masterarbeitsthema weiter anbieten dann.
Alles klar, cool. Dann würde ich sagen, Daniel, schauen wir uns doch mal
an. Wir haben noch ein bisschen Zeit.
Ja.
Ich habe noch ein paar Fragen.
Ach so, sorry, ich dachte, das hat sich so angehört, als wärst du so, ich habe nichts mehr, Julian, hast du noch was?
Ja, ich wollte dir, ja, nee, es war eher so, Julian, sag noch was, damit ich nicht zu viel frage.
Nein, Daniel, du hast eine engelsgleiche Stimme, von der man nicht genug hören kann.
Oh, vielen Dank.
Das war ernst gemeint.
Ja, deine Mutter hat dich gut erzogen. Danke fürs Kompliment.
Der Papa hat geholfen.
Der Papa, okay, der hat bestimmt auch was gemacht, ja. Nochmal eine kleine Sache, die mir aufgefallen ist. Ihr habt öfters mal die Zahlen vor den Abkürzungen. Also da steht zum Beispiel 150k Alpha 2 Subunit oder 25k Gamma Subunit. Und also ich kenne diese Abkürzung K halt gerade bei Zahlen halt als Abkürzung für 1000. Und irgendwie das berühmteste Beispiel ist halt jetzt irgendwie dieses Basketballspiel, NBA 2K7. Da steht das halt für 2007 NBA.
Genau.
Und halt, jetzt ist meine Frage, was hat deine Arbeit mit Basketball zu tun?
mit Basketball nichts.
Nee, okay.
Also kann man bestimmt irgendwie miteinander verbinden, aber jetzt nicht so direkt. Nee, dieses K, also KDA steht da ja, also großes D, kleines A, das ist Kilodalton. Das ist einfach die Einheit, in der die Größe von diesen Proteinen gemessen wird. Also diese Alpha-2-Delta-Untereinheit ist zum Beispiel 175 Kilodalton groß. Also das ist einfach so ein Größenvergleich, um die einordnen zu können.
Okay, also
Daniel, ich bin mega fasziniert, dass du glaubst, dass das Basketball-Videospiel die berühmteste Verwendung von K wäre, was einfach für Kilo steht. So. Und selbst wenn man das nicht wüsste, dass es einfach für Kilo steht und wahrscheinlich schon seit irgendwie Hunderten von Jahren verwendet wird, dann gab es immer noch Y2K, wo alle dachten, die Welt geht unter. Ich glaube, das war eine Nummer berühmter als das Basketball-Videospiel von 2K-Games.
Nee, aber das gibt's jetzt schon. Das kommt jedes Jahr neu raus. So, die neueste Ausgabe ist auch wieder NBA 2K21.
Ich hab hier noch 2015 rumliegen. Okay.
Und das gibt's übrigens sicher für NBA. Cash Grab. Das gibt's auch für die DHL. Nee, nicht die DHL, sondern die NHL. So rum. Aber ist egal. Ich bin da anscheinend nichts Großem auf der Spur. Ich dachte, ich hätte da irgendwie...
Nee, du bist da nichts Großem. Die Abkürzung Kilo ist jetzt nicht so... neu.
Hä, in Deutschen ist es KG übrigens. Also so...
Foxtrot, Uniform, Charlie, Kilo.
Kilogramm ist es in Deutsch, ja? Also KG.
Nein, es geht ja nicht um Gramm, das Kilo vor Kilogramm. Also Gramm, die Einheit, die kennst du ja?
Ja, okay.
Und das K dabei, das steht einfach nur für Kilo. Das ist deine eigene Abkürzung. Wenn du das K ohne das G nimmst, dann einfach nur 1000.
Okay, Julian, ich glaube, wir müssen diesen Gelehrtenstreit beilegen, weil wir wollen ja weiterkommen.
Okay. Einverstanden.
Aber wir klären das auf Twitter nachher.
kann man machen.
Oh Gott, übertreib's nicht. Oh Gott, oh Gott. Genau, und dann noch eine andere Frage von mir. Ich habe das ziemlich, zumindest die Einleitung habe ich ordentlich durchgearbeitet, plus dann wieder, so wie das jeder ordentliche Dozent macht, dann erst wieder in der Discussion am Ende wieder eingestiegen und den Teil dazwischen übersprungen. Deswegen machen wir auch den Podcast hier, weil das ganz viele Dozenten machen. Nur Vorurteil natürlich. Genau, aber auf Seite 9 schreibst du plötzlich von einem Midas-Motiv. Und genau, und ich kenne das ja aus der griechischen Mythologie. Das ist ja dieser Typ, der seine Tochter versehentlich zu Gold verwandelt hat, weil alles, was er anfasst, dann zu Gold wird. Und das liegt vielleicht auch nahe, weil ihr habt ja schon so viele griechische Buchstaben verwendet. Aber das bedeutet wahrscheinlich was komplett anderes, oder?
Genau, also das hat nichts mit der griechischen Mythologie zu tun. Aber interessante Idee, da wäre ich selber gar nicht drauf gekommen. Dieses Motiv ist einfach eines der wichtigsten Strukturen beziehungsweise einer der wichtigsten Abschnitte in meinem Protein, weil durch diesen Teil beziehungsweise nicht nur das Midas-Motiv, sondern das liegt eben in so einem Van Willebrand-Faktor. Das ist also einfach ein Stückchen von diesem Protein. Und das sorgt eben dafür, dass das Protein zum Beispiel mit diesen Calciumkanälen überhaupt interagieren kann, weil es da eben so Anziehungen dann gibt. Man weiß selber noch nicht genau, wie das eigentlich funktioniert. Man weiß aber, dass eben sowohl dieser Van Willebrand-Faktor und dieser Midas-Teil eben dafür sorgen, dass mein Protein mit diesen Calciumkanälen interagieren kann und eben auch mit anderen Proteinen. Mhm.
Okay, interessant. Ungelöste Rätsel der Wissenschaft.
Und der Mythologie.
Und der Mythologie, ja. Genau, und was ich auch richtig spannend fand, und das ist dann wieder so ein Ding, was ich kenne, ist das, wo ist das? Jetzt habe ich es gerade verloren. Genau, auf Seite 42. Wie gesagt, ich habe dann den Mittelteil übersprungen und bin dann direkt in die Discussion gestartet. Aber da steht halt CRISPR-Cas9. Und das ist, glaube ich, das wird dann wahrscheinlich vielen Begriff sein. Das ist ja die große bekannte Genschere, die vor ein paar Jahren, glaube ich, mittlerweile erfunden wurde und die dann ja auch einen Nobelpreis dafür bekommen haben. Waren das eigentlich auch Neurobiologen oder und was hast du dann mit CRISPR-Cas gemacht bei dir in deiner Arbeit?
Boah, das ist eine gute Frage, ob das Neurobiologen waren. Das weiß ich selber nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, das waren Biologen. Ja, und was ich gemacht habe, also ich habe eigentlich gar nichts mit CRISPR-Cas gemacht, aber es ist eben so, dass man, wenn man dieses Protein, das habe ich ja jetzt nur in diesen Modellzellen quasi getestet. Also ich weiß, in diesen Zellen klappt es, ich weiß aber nicht, ob das in einem Menschen oder in einem Tier klappen würde. Und da könnte man eben, man kann so Tiere sozusagen klonieren, also dafür sorgen, dass die zum Beispiel diese Proteine haben, die ich untersuchen möchte, dass die vielleicht vermehrt exprimiert haben. Und man kann auch mit diesem CRISPR-Cas eben bestimmte Genabschnitte rausschneiden, also Genabschnitte, die ich in diesem Tier dann nicht haben möchte. Und dafür ist CRISPR-Cas eigentlich ganz praktisch oder wird eigentlich dafür verwendet, genau. Und das könnte so ein Ausblick sein, was man weiter dann in der Forschung machen könnte, in dem Forschungsbereich.
Kannst du uns vielleicht nochmal für den interessierten Hörer und auch für Julian und mich, um ehrlich zu sein, nochmal vielleicht ein bisschen erklären, warum CRISPR-Cas so krass ist und warum das einen Nobelpreis verdient hat und wie ihr das vielleicht einsetzen könnt, um Krankheiten zu heilen in der Neurobiologie oder Krankheiten zu erforschen?
Genau, es ist ja so, dass wir auf unserer DNA eben verschiedene Gene haben. Gene, die für alles Mögliche kodieren. Kodieren heißt, sie legen verschiedene Sachen fest, wie zum Beispiel Augenfarbe, genau. Ja. Und eben auch alle Körperfunktionen, dass alles so funktioniert, wie es haben möchte. Und aus einem Gen wird später ein Protein. Und ein Protein ist zum Beispiel auch diese Alpha-2-Delta-Untereinheit, die ich untersucht habe. Und wenn dieses Protein ganz normal funktioniert, dann ist alles auch super. Dann funktioniert auch alles im Körper so, wie es laufen sollte. Aber sobald da irgendwo eine Mutation in diesem Gen ist, eine Mutation heißt, irgendwas in diesem Gen funktioniert nicht, zum Beispiel eine Base wurde ausgetauscht, dann kann auch dieses Protein nicht mehr so hergestellt werden, wie es hergestellt werden soll. Mhm. Und dann kommt es eben zur Entstehung von Krankheiten. Und man ist jetzt so weit, dass man eben möchte, dass man bestimmte Genabschnitte, bei denen man dann sieht, okay, dieser Abschnitt funktioniert nicht so, wie er soll, dass man diesen Abschnitt quasi mehr oder weniger auch rausschneiden kann und eben ersetzen kann. Und das ist eben so eine Methode mit diesem CRISPR-Cas, was man da eben versucht, dass man Genabschnitte, die zum Beispiel nicht funktionieren, dass man die eben rausschneidet und eben ersetzt quasi. Also, dass man solche Mutationen eben heilen kann oder umkehren kann, weil oft ist es so, dass so Mutationen eben dann nicht umkehrbar sind und dass es dann eben zu Krankheiten wie Alzheimer oder ja Parkinson kommt.
Okay.
Daniel, ich muss echt nochmal hier die Gelegenheit nutzen und dich echt loben. Seit du damals 2012 deinen Nobelpreis erhalten hast, weißt du alles über Nobelpreise? Ich finde es immer, in jedem Podcast kommst du um die Ecke und sagst, ah ja, das ist wie damals, als der eine da einen Nobelpreis bekommen hat. No. Wie machst du das? Das ist ja total beeindruckend.
Ich kenne...
Ich sitze immer hier so, ah ja, das hätte ich vielleicht auch wissen sollen.
Ich kenne Alfred Nobel persönlich. Und der flüstert mir manchmal was zu, ja.
Was so ein Nobelpreis für die EU nicht alles bewirken kann.
Ja, wir haben alle einen Nobelpreis, ja.
Ja, genau. Das ist 2012, hauptsächlich deiner.
Jetzt habe ich schon zwei. Nein, habe ich nicht, aber es ein.
Einer würde
nicht übertreiben.
Ich sag mal, die meisten Leute in den USA haben keinen.
Das stimmt.
Ja, ein paar internationale Hörer verärgern. Das ist immer gut.
Die wir natürlich haben.
Ja.
Genau. Und ich wollte jetzt abschließend noch einmal den letzten Satz deiner Arbeit vorlesen, also auf Seite 46, das Ende der Discussion. Und damit können wir dann auch den inhaltlichen Teil schließen, aber lasst diesen Satz mal auf euch wirken. Genau. An exact knowledge about this auxiliary subunit will concludingly serve as a main and essential factor for prospective drug design and the curation as well as a possible prevention of the occurrence of such disorders. Und ich wünschte mir, meine Forschung hätte diesen Nutzen. Wirklich.
Ja, ist schon krass. Also, ich finde es tatsächlich richtig krass. Ich finde auch, das ist ein Satz, der unter die Haut geht. War fast mein Pick für das Zitat des Tages. Habe ich aber dann nicht genommen, weil den letzten Satz nehmen ist immer so ein bisschen gecheatet. Das sieht dann immer aus, als hätte man sich nicht auseinandergesetzt mit dem Ganzen. Das konnte ich mir heute nicht leisten. ich finde es auch. Ich habe das ja auch für ihn schon gelobt. Ich finde das krass.
Genau.
Nur krass.
Kann ich nur bewundern, was du da gemacht hast, Sophie.
Ja, danke schön.
Gelobt haben wir noch nie in einer Folge.
Oh, da fühle ich mich geehrt.
Wir loben schon ab und an mal was, aber ich glaube wirklich, dass wir jetzt noch niemanden hatten, der aktiv sagen konnte, hey, ich bin irgendwie an der Prävention beziehungsweise an der Heilung von, also möglichen Prävention, möglichen Heilung von solchen krassen Krankheiten beteiligt. Das ist halt, Ich habe schon dreimal krass gesagt, aber ist halt krass.
Krass, ja. Krass, krass.
Ja.
Okay, aber damit sind wir durch mit dem inhaltlichen Teil. Und jetzt kommt unser Zitat der Arbeit.
Und ich habe die Ehre anzufangen. Mein Zitat der Arbeit steht auf Seite 11 und schließt sich eigentlich dem, was wir gerade gesagt haben, schon so ein bisschen an. Es ist auch vorhin schon mal angeklungen, ich darf kurz vorlesen. However, mutations within either one of the four auxiliary subunit isoforms can cause neurological disorders and diseases such as epilepsy, neuropathic pain or psychiatric disorders. Und ich fand das einfach, wie gesagt, extrem krass, an was du da forschst, extrem wichtig auch. Ich kenne Leute, die Epilepsie haben, jetzt zum Beispiel, natürlich kenne ich auch ein paar Leute mit Psychiatric Disorders, aber Epilepsie hat mich so angesprungen, weil ich halt einen Kumpel habe, der betroffen ist, und ich finde das mega wichtig, dass man da vorankommt, weil ich weiß, wie krass das ein Leben einschränken kann. Ja, und das war halt so ein Moment, wo mir bewusst worden ist, worum es so richtig geht bei deiner Forschung. Fand ich gut.
Ja, danke schön. Ja, ich finde das Thema auch sehr interessant. Gut, es war jetzt nur so ein ganz kleiner Schritt in diese Richtung, dass man irgendwann hoffentlich so weit ist, dass man sowas behandeln kann. Aber es ist eben schon mal interessant zu sehen, dass es vielleicht in Zukunft die Möglichkeit gibt. Und gerade eben, wie du gesagt hast, gerade sowas wie Epilepsie, was einen ja schon betrifft und was man momentan nicht heilen kann, genau sowas wie Alzheimer oder Parkinson, diese ganzen neurodegenerativen Erkrankungen, also die Erkrankungen, in denen das Gehirn beteiligt ist, die kann man mittlerweile noch nicht heilen. Und deswegen ist es was ganz Interessantes, da in die Richtung weiterzugehen und zu sagen, okay, irgendwann möchten wir auch solche Krankheiten heilen können.
Ja, cool. Nun komme ich zu meinem Zitat, und ist dir was aufgefallen, Julian? Also, ich sag's dir jetzt einfach mal, aber in Bezug zu unserer letzten Folge zum Master Meteorologie, die sehr gut war, die man sich gerne mal anhören kann, haben
wirklich
wir
eine sehr gute Folge.
Haben wir getauscht. Damals hast du was ganz vom Ende genommen und ich was vom Anfang, und diesmal ist es genau umgekehrt. Da hast du was vom Anfang genommen.
Wir sind so ein eingespieltes Team. Das ist
und
der Wahnsinn.
Ich vom Ende. Und jetzt muss ich richtig zitieren. Eckige Klammer, also Anführungsstriche, eckige Klammer auf, Punkt, 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 eckige Klammer zu, und jetzt kommt mein Zitat. The occurring differences between the two sets of experiments could be based on the fact that a triple transfection is less efficient than a double transfection. Und das verstehe ich. Dreifach ist besser als zweifach. Das ist was, damit kann ich arbeiten.
Also, weil da steht, dreifach ist less efficient als zweifach.
Oh.
Ja. Das verstehe ich nicht.
Genau,
okay,
also.
Okay, ich verstehe es doch nicht. Das musst du mir dann wiederum erklären. Oh, ich dachte die ganze Zeit, ich hätte es verstanden.
Genau, also Transfektion heißt, dass ich irgendwas in meine Zelle reinbringe. Also die Zellen, die ich untersucht habe, die haben eigentlich noch gar nicht dieses Alpha-2-Delta-Protein in sich drin, sondern ich muss das da quasi erst reinbringen. Das heißt, die Zellen transfizieren. Und eine doppelte Transfektion heißt, dass ich zwei verschiedene Sachen sozusagen in meine Zelle eingeschleust habe. Also einmal dieses Alpha-2-Delta-Protein und dann noch so ein Markerprotein, das mir eben, das ist auch Fluoreszenz markiert, und das zeigt mir einfach den Umriss von der Zelle an unter dem Mikroskop. Und bei einer Triple-Transfektion gehe ich dann quasi einen Schritt weiter und bringe noch was in die Zelle mit rein. Das heißt, da habe ich dann eben den Calciumkanal noch mit in die Zelle reingebracht, um eben die Interaktion zwischen verschiedenen Calciumkanälen und dem Protein zu untersuchen. Und da ist es eben so, je mehr ich in so eine Zelle reinbringe, desto geringer ist dann die Chance, dass auch alle drei Sachen, die ich in dieser Zelle haben will, gescheit in dieser Zelle dann exprimiert werden. Und deswegen ist eine Triple-Transfektion weniger effizient als eine Doppeltransfektion.
Ah. Ja gut, hey, da haben wir doch am Ende jetzt nochmal hier voll was aufdecken können, Daniel. Ich meine, wenn das jetzt mal die finale Frage bei Wer wird Millionär wäre.
Stimmt.
Ne? Dann könnte man da eine Menge Geld gewinnen.
Das auf jeden Fall.
A, einfache Transfektion. B, doppelte Transfektion. C, ihr wisst, wie es weitergeht. Ja, cool. Sophie, tausend Dank, dass du heute unser Gast warst. Hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ich habe wieder mal viel mehr verstanden durch dieses Gespräch als nur beim Lesen der Arbeit.
Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall auch bei euch. Ich fand es richtig cool, mal dabei zu sein, mal beim Podcast mitzumachen. und so ein bisschen über die Arbeit zu reden und fand's auf jeden Fall sehr angenehm und sehr lustig.
Das freut uns sehr. Dann bleibt uns jetzt eigentlich nur noch zu sagen, liebe Zuhörer, wenn ihr Kommentare habt, wenn ihr auch euer Wissen teilen wollt über Proteasen oder vielleicht noch was beizutragen habt, vielleicht eure Forschung auf Sophies Forschung aufsetzen wollt, schreibt einen Kommentar in den Kommentarbereich. Wenn ihr das auf einer Plattform hört, die nicht eine der folgenden ist, dann könnt ihr das auch auf eine der folgenden hören. Das habe ich unnötig kompliziert gesagt. Wir haben mehr Plattformen als eine. Wir sind auf Podigy, wir sind auf Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts und auch in deiner heimischen Podcast-App. Das heißt, wenn ihr uns euren Freunden empfehlen wollt, dann könnt ihr das ganz einfach tun und denen einfach sagen, hey, du musst dir nicht mal eine neue App runterladen, nimm doch die vorinstallierte Podcast-App auf deinem Gerät, denn auch da findest du den Vorlesungspodcast. Gebt uns 5 Sterne bei Apple Podcasts, schreibt uns Kommentare, also in vielen Podcast-Geschichten kann man ja raten und reviewen, das könnt ihr natürlich auch mit uns tun. Ich frage mich so ein bisschen, wo der Daniel hin ist, der ist ein bisschen weg, habe ich den Eindruck, aber
ich bin wieder da. Ich
bring das Baby jetzt einfach nach Hause.
Ich bin wieder da,
Daniel, hört man wie nicht. Schön, wo warst du?
Ja, man hört dich. Ich wollte es jetzt auf euch schieben, also ich war es nicht.
Also ich habe dich jetzt nicht gekickt,
okay. Schade. Also ich war weg.
Also manchmal schmeiße ich dich auch mitten im Podcast raus, so aus Gag.
Ja, ich habe sehr gelacht hier, ganz allein in meinem Zimmer, in meinem
hast Corona. Hast du denn nochmal auf Aufnahme gedrückt?
Ich habe die Aufnahme durchlaufen lassen, ich habe nicht gestoppt.
Okay, spannend. Da bin ich ja sehr gespannt, wie das nachher wird. Gut, wir schneiden ja nicht. Wir machen jetzt einfach weiter. Daniel, ich bin bei unseren Twitter-Handles. Kannst du deinen spontan auswendig?
Warte mal, ich muss ja manchmal auch über meinen Namen nachdenken, aber diesmal ist es mein Nachname... Unterstrich Vorname. Bocher Vorname. Unterstrich Daniel auf Twitter und Instagram.
Genau, und ich bin TankOf2909 auf Twitter und Instagram. Und ich kann euch, Leute, ich empfehle euch diesmal nachdrücklich, geht mir mal auf Instagram hinterher. Ich habe gerade ein neues Foto gepostet. Es ist meine Hündin mit einem Hut. Das wollt ihr nicht verpassen. Sophie, hast du irgendetwas, was du vielleicht pluggen möchtest? Ein Channel, was Privates? Du musst nicht, aber du kannst.
Boah, ja, Instagram about Sophie mit 2 i. Nee, aber ansonsten so Twitter oder so bin ich eigentlich nicht unterwegs, also nur auf Instagram.
Du, alles gut. Also alle Mann hinterher bei about Sophie. Ich bin sicher, da gibt's viel Spannendes zu sehen. Wenn ihr Fragen habt oder mal wollt, dass wir eine von euren Arbeiten lesen, schreibt uns auf Twitter @vorlesungspod. Oder an die E-Mail unserer Patronen, kann man sagen, news@campus-mainz.net. Wir haben auch Kollegen vom Campuscast, die kann man auch nachdrücklich empfehlen. Ich weiß gar nicht, wie aktiv die gerade sind. Daniel, kannst du sagen, was der Campuscast gerade
so treibt? Ja, ich bin gerade wieder da, ich wurde wieder rausgeschmissen. Aber ich bin wieder da, um genau das zu sagen, die sind immer noch aktiv. Ja, die nehmen jetzt diesen Monat 2 neue Folgen auf.
Zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe lange nicht reingehört, aber ich verspreche, das wieder gut zu machen und in diese beiden Folgen dann entsprechend reinzuhören.
Das ist löblich, macht ihr das auch. Seid wie Julian.
Ja, danke. Ja, und dann bleibt doch nur noch der wunderbarste Abschlusssatz, den man haben kann für so einen Podcast. Der Vorlesungspodcast ist eine Produktion von guten Podcasts.
Die machen wirklich sehr gute Podcasts.
Das steckt schon im Namen. Sophie, tausend Dank. Macht's gut, ihr beiden. Hat mir Spaß gemacht. Und auf hoffentlich bald, vielleicht sogar ja im Real Life.
Stimmt. Ja, kann ich mich nur anschließen. Ich fand's super. Und ja, hoffentlich kann man sich bald wieder sehen.
Okay, bye.
Tschüss.